Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 42. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, gelesen oder gehört haben. Der Jahresrückblick 2018.
Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen.
Und frohes neues Jahr.
Schön, dass ihr auch 2019 wieder eingeschaltet habt. Wir von den Tischgesprächen, wir sind die Pastoren Knut Nippe, der mir gegenüber sitzt, und ich bin Malte Detje. Und das Ziel von unserem Podcast ist es, dass wir eigentlich immer gucken, was gibt's für Fragen draußen, die die Christenheit umtreibt. Und wir versuchen uns denen zu stellen, ausgehend von dem, was die Reformatoren vor 500 Jahren mal entdeckt haben.
In der Bibel wiederentdeckt haben,
weil wir glauben, dass das auch für heute sehr hilfreich ist.
Und manchmal gehen wir gar nicht von den Fragen aus, sondern von den Dingen, die uns so begeistern.
Genau. Und wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht. Da haben wir so eine Art Jahresrückblick dann Anfang 2018 für 2017 gemacht und so ein bisschen erzählt, was uns irgendwie wichtig war, was uns irgendwie aufgefallen ist, damals so in Film, Fernsehen und
Büchern.
Das Tolle finde ich bei einem Podcast ist ja immer die Kontakte, die man mit den Hörern hat. Also es gibt so also die Mails,
die Rückmeldung
die
bekommen, auch.
Die Rückmeldung. Ich habe mich letztens mal mit einem getroffen, mit einem Hörer von uns.
Ach, du machst so User-Treffen ohne mich. Ach so, alles klar.
Und der erzählt ja nochmal, wie wichtig er das auch findet oder für ihn hilfreich das ist, wenn wir so mal nebenbei mal so erzählen, was wir so lesen und hören und weil er dann selber weiß, da kann ich weitergucken und das leuchtete mir sehr ein, fand ich sehr einleuchtend. Und ein anderer Hörer, das fand ich so cool, wir haben ja häufiger schon mal von dem Buch von Bo Giertz erzählt.
Und etliches fiel auf den Fels, das ist auch eins der besten, was es gibt.
Genau, also für die neuen Hörer, das kann man sehr gut lesen. Gibt's nur noch antiquarisch, weil
es ist ja eine Schande, ja.
Und wir haben einen Hörer, der hat dann bei uns mal zugehört und hat dann dieses Buch mal gelesen und fand das so cool. Hat gleich erstmal antiquarisch 20 Stück.
Das heißt, jetzt gibt's auch antiquarisch keine mehr.
Weiß ich nicht, aber es war 20 gekauft, um sie dann irgendwie an alle seine Freunde weiter zu verteilen. Das fand ich irgendwie cool und ich dachte, ja, also vielleicht müssen wir das mal, wir müssen das regelmäßig machen, so ein bisschen das, was liest du gerade, was ist dir gerade wichtig. Deswegen habe ich der Folge mal den Titel gegeben heute. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, gelesen und gehört haben.
Das hast du ja irgendwo geklaut, ne?
Habe ich geklaut. Das ist aus Apostelgeschichte im 4. Kapitel. Da stehen Johannes und Petrus. Das ist auch ein bisschen ernsterer Content eigentlich, als wir hier haben.
Johannes, Kontext.
Kontext und Content, beides. Als den wir hier haben. Johannes und Petrus werden angeklagt. Und warum reden sie eigentlich immer von Jesus? Die sollen bitte damit aufhören, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dann sagen die beiden, nee, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Weil sie sind so begeistert. Also das hat für sie so eine grundlegende Bedeutung. Deswegen erzählen sie es weiter. Und so ist es ja immer bei Menschen. Also da ist ja auch was Grund, sag ich mal, Menschliches drin. Also ich kenne auch Leute, die sind so begeistert von ihrer neuen Angel und müssen dann immer allen erzählen, warum Angeln das beste Hobby also das gibt's ja.
Ja. So, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über.
Genau. Und ein bisschen was machen wir davon auch. Also deswegen dachte ich, vielleicht willst du mal starten, ob du was im Jahr 2018, was jetzt ja schon gerade zurückliegt, gesehen, gelesen oder gehört hast.
Also ich habe einen Geheimtipp, der ist schwer ranzukommen. Ich habe jetzt eben gerade nochmal geguckt und habe es so nicht gefunden. Ich war Anfang des letzten Jahres, also Anfang 2018, in Neuseeland und habe dort einen christlichen Film im Kino gesehen, den ich super fand. Broken heißt er, ist ein super Film, der aber zum Teil mit ganz großen Laienanteil gedreht worden ist. Also meine Schwester, die da wohnt, hat mir erzählt, ja, den da kenne ich, das ist hier der Pastor von der Pfingstgemeinde und so. Also da spielen auch alle möglichen Pastoren und so weiter in dem Film, irgendwelche Rocker und so weiter. Und also, das ist eben so ein kleiner neuseeländischer Film, da muss man gucken, wo man den auf Deutsch kriegt und vielleicht auch nur im Internet oder was weiß ich. Ich habe ihn jetzt noch nicht gefunden, aber den kann ich wirklich empfehlen. Er ist nicht mit großem Aufwand gedreht, aber sehr eindrücklich. Es ist eine Verfilmung einer alten neuseeländischen Geschichte, die sie in die Gegenwart geholt haben. Es geht um zwei, eigentlich geht es um zwei rivalisierende Gangs. Und die Hauptfigur ist ein ehemaliges Gangmitglied, der aber ausgestiegen ist und eben versucht jetzt nicht kriminell zu leben. Und die Frau ist irgendwie gestorben auch, aber er ist alleinerziehender Vater einer Tochter. Und weil es sich zwischen diesen beiden Gangs so zuspitzt und der nächste Krieg vor der Tür steht, versucht seine alte Gang ihn wieder zurückzuholen. Und die andere Gang sagt schon, nee, wehe, du steigst hier wieder ein. Und also da gerät er so ein bisschen zwischen die Fronten, beziehungsweise seine Tochter gerät zwischen die Fronten. Also die wird von der feindlichen Gang, als die bei ihm in der Wohnung sind, wird sie umgebracht. Und das macht ihn natürlich total fertig und wütend und er will also Rache nehmen und will dann zu seiner alten Gang zurück. Und seine Tochter ist Christin. Die ist Christin, das wird sehr deutlich gezeigt. Es gibt Szenen, wo sie in der Gemeinde ist, wo sie auch versucht, Leute mit in die Gemeinde, ein anderes Mädchen, die so ganz gar keinen Sinn in ihrem Leben sieht und so ganz verloren ist, der sich versucht, von der Liebe Gottes zu erzählen und in die Gemeinde zu holen. Und der Vater guckt sich, und diese Christin, die ja am Anfang des Films verstirbt, die guckt sich, die dreht ein Videotagebuch. Also die schreibt kein Tagebuch mehr, sondern nimmt das als Videos auf. Und das guckt der Vater sich später an und wird eben über diese Videos seiner verstorbenen Tochter mit dem Evangelium konfrontiert und mit der Botschaft von der Vergebung, was für ihn ganz natürlich herzzerreißend ist in der Situation. Und genauso ist der Anführer der anderen Gang, steht auch unter einem christlichen Einfluss, weil der besucht ab und zu mal seine Mutter im Seniorenheim und die ist Christin und betet für ihren Sohn. Und mehr will ich mal nicht verraten, das ist also ein toller Film, es gibt viele christliche Filme, wo ich so nicht so von überzeugt bin. Und obwohl der wirklich einfach gemacht ist und eben auch irgendwelche Gemeindeglieder da, Mitglieder dieser Gang spielen, ist das ein toller Film über Vergebung, den ich, das wäre so mein Geheimtipp. Also da war ich, wir hätten es fast noch in die Premiere geschafft, also weil wir in dem Ort im Kino waren, wo der auch gedreht wurde, also da in der Umgebung. Aber die Premiere war dann leider schon ausverkauft, aber also dadurch war das natürlich auch noch was Besonderes. Aber der Film an sich, Broken, neuseeländischer Film, wenn ihr den irgendwo findet, das wäre mein Geheimtipp des letzten Jahres.
Ich gebe mal mit einem kleinen Tipp weiter. Ich bin nicht so in Film und Fernsehen irgendwie unterwegs wie du. Da hast du, habe ich mehr so einen Riecher für tatsächlich. Ich mache mal eine Sache, die ich ganz toll finde. Gibt ja viele christliche Konferenzen.
Ja.
So. Und es gibt eine in Amerika, die heißt die Here We Still Stand Konferenz. Das ist im Grunde eine
Anspielung.
Wir stehen immer noch hier, das ist auf Deutsch. Weil es ist eine Anspielung. Luther stand ja 1521 vor dem Reichstag zu Worms, vor dem Kaiser und sollte widerrufen. Alles, was er geschrieben hatte zum Evangelium. Und der Kaiser sagt, widerruf das oder du wirst vogelfrei und musst sterben. Und Luther sagt, ich widerrufe ja gar nichts, denn ich
kann nicht. Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Hier stehe ich, ich kann nicht
anders. Und dann gab es ein paar Jungs drüben in Amerika, die sich gesagt haben, ach, das ist mir ein ganz gutes Motto, wir stehen hier immer noch. Wir stehen hier immer, wir können nicht anders. Wir müssen von dieser Botschaft, vom Evangelium reden. Und die machen eine Konferenz einmal im Jahr. Und was ich so toll finde, ist, normalerweise sind Konferenzen ja auch im christlichen Bereich so, du zahlst hier 150 Euro für ein Tagesticket, so, ne? Also es ist ja hohes Level und du kannst dir hinterher noch ein Video kaufen für 50 Euro, so ein bisschen. Und die haben aber alle ihre Videos online. Du kannst sowohl von der ersten Konferenz 2017 als auch an der vom letzten Jahr 2018 kann man sich die gesamten Vorträge und sogar die Andachten alle online angucken. Und also wenn ihr mal googelt, Here We Still Stand, die Konferenz. Und es gibt so ein ganz kurzes Video, was ich da besonders empfehlen würde, nämlich eine Morgenandacht aus dem Jahr 2017 davon. Du weißt schon, welches
von
ist.
Von Chad Bird, die hast du mir auch schon empfohlen.
Ja, was ich echt cool finde. Ja. Also Chad Bird ist einer, der da die Morgenandacht macht. 15 Minuten, also das kann man gut mal hören. Und er macht die zu einem Tag, den man gar nicht erwartet, wenn man eine evangelische Reformationskonferenz erwartet, nämlich zu Allerheiligen, wo man denkt, das ist ja nur ein katholischer Feiertag. Und er macht eine Andacht und sagt, warum das eigentlich kein evangelischere Möglichkeit gibt, als mit Allerheiligen.
Also Malte hat mir da so begeistert von erzählt, dass er mich 2018 dazu gebracht hat, auch den Gottesdienst, den ich dazu halten hatte, auch zu dem Thema zu machen. Das hat mich also auch, und das kam gut an in der Gemeinde, ja.
Und das ist das Tolle bei Chad Bird ist, er ist sprachlich so gut.
Ja.
Der hat so viele Formulierungen, also gibt es so eine Stelle, also die Pointe, das kann man vielleicht schon mal spoilern, ist, Allerheiligen heißt Gott vergisst dich nicht.
Genau, der Vergessene, ich habe gesagt, wir feiern heute einen vergessenen Gedenktag nach, nämlich den Gedenktag für die Vergessenen,
genau.
Die sonst nicht erwähnt werden, für die es keine eigenen Tage gibt, keine Reformationsjubiläen, nicht die Helden.
Gott vergisst, und eine Formulierung zum Beispiel, er sagt dann, nimmt die Bibelstelle aus dem Jesaja-Buch, wo es heißt, dass Gott uns nicht vergisst, denn in seine Hände hat er uns gezeichnet.
Ja.
Da sagt er, du bist nicht nur irgendwie auf Gottes Schirm, also Gott hat dich nicht nur auf dem Schirm, sondern Gott saß im Stuhl eines Tätowierers und hat sich deinen Namen in die Haut stechen lassen.
Ja.
So, also ich dachte, boah. Also einfach solche, so mit Bildern. Also
sprachlich finde ich ihn auch sehr gut, ja.
So, also das wäre mal so eine, und wenn ich das sogar weitermachen, also weil ich den echt gut finde, der hat zwei Bücher geschrieben auch, die beide nicht so lang sind, das finde ich immer cool. Weil ich komme immer nicht dazu. Also wenn Leute mir schon Bücher in die Hand drücken, 800 Seiten, und dann sagen, oh, das ist ein Geschenk für dich. Und ich denke, boah, ey.
Malte, wie viele Seiten hat dein Buch?
Die Dissertation?
Ja.
Nur 400.
Oh, alles klar.
Glaube ich, aber ich weiß nicht, 380 sogar nur. Nee, aber genau, also ist doch eigentlich Unfug, oder? Also ich sage ja nicht, dass ich... Aber ich freue mich über kurze Bücher, sage ich nur. Wenn Leute ihren Hauptgedanken auf den Punkt bringen können. Und die Bücher von Chad Bird, die ich empfehle, habe ich nicht mal gelesen. Ich habe sie nämlich gehört. Die gibt es nämlich auf Audible beide. Die heißen, das eine heißt Your God is too glorious. Das heißt im Grunde, dein Gott ist zu herrlich. Du hast eigentlich, wir haben manchmal völlig viel zu große Vorstellungen, in Anführungsstrichen, von Gott. Und das kann man in unter 5 Stunden hören als Hörbuch, ist echt gut. Und passt auch sehr
wenn
gut.
Wenn man Englisch kann.
Wenn man Englisch kann, das ist so ein bisschen der Pferdefuß leider da an dieser Sache. Und passt sehr gut zu unserer vorletzten Folge aus dem letzten Jahr, wo wir uns mit der Heidelberger Disputation und Luthers Kreuzestheologie beschäftigt haben, was das eigentlich heißt, praktisch auch im Leben eines Christen. Das sind so zwei Bücher, das eine heißt Night Driving, das andere Your God is the
Glory. Night Driving hast du noch gar nichts gesagt?
Das ist eine Autobiografie so ein bisschen.
Mhm.
Und er hat eine ziemlich bewegte Geschichte hinter sich, das erzähle ich jetzt mal nicht, das ist im Grunde seine Geschichte. Aber ich kann eine Sache sagen.
Er ist jetzt Trucker, das kann man sagen.
Trucker. Er ist Trucker.
Und wird aber immer noch, er war mal was anderes und er wird immer noch auf Konferenzen als Sprecher eingeladen. Und wie gesagt, sprachlich ist er ungewöhnlich gut für einen Trucker. Aber,
ja, genau, also vielleicht interessiert
es ja, es gibt, noch kürzer von ihm ist, warum singen Lutheraner, was sie singen, aber auch auf Englisch. Why do Lutherans sing what they sing? Das habe ich mir mal, also weil du kurze Bücher magst, auch wirkt in Heftchen eigentlich. Wenn wir bei englischen Sachen sind, das ist jetzt keine Entdeckung des letzten Jahres, aber ich muss gestehen, dass ich da auch immer gerne nachgucke und manche Fernseh- und Filmtipps mir auch von da hole. Malte, so als kleiner Tipp, wo ich das her habe. Ich habe auch keine Zeit, das alles immer selber zu recherchieren.
Du sitzt den ganzen Tag nur zu Hause vor der Glotze.
Das wäre schön.
Du musst doch nur sonntags 2 Stunden arbeiten, hast du doch die ganze Woche
das
Zeit.
Das ist zwar richtig, genau. So, also eine Seite, die ich absolut toll finde und wo ich immer denke, oh, sowas müsste es auf Deutsch geben, ist mockingbird.com. Auch kann man noch mbird.com, kommt man auch da drauf. Das ist auch eine Seite von Christen, die alles Mögliche, und zwar Bücher, Filme, Fernsehserien, Nachrichten, Computerspiele, also der Horizont von denen ist ziemlich groß, ich bin immer wieder überrascht, behandeln und dann das mit dem Evangelium in Verbindung bringen und gucken, wo finden wir hier was, wo uns Gottes Gnade begegnet. Und ich bin echt überrascht, einmal von der Weite von denen, also denkst ja nicht hier Computerspiele oder was weiß ich, was hat das mit dem Evangelium zu tun? Das, wenn ich das gehört hätte, wäre ich erstmal ein bisschen misstrauisch. Aber dann bin ich doch immer wieder überrascht von der Tiefe und der Cleverness der Einsichten. Es gibt da ganz unterschiedliche Leute, die da schreiben. Die machen, die haben auch Konferenzen, wo sie die Vorträge auch ins Internet stellen und auch manchmal nur als Audioversion. Das ist für mich noch angenehmer. Dann kann ich es mir downloaden und auf Autofahrten anhören. Ich habe da auch zwei Leute, die ich, also David Saul und Sarah Condon. Das sind so meine von denen. Wenn ich den Namen sehe, weiß ich schon, da ist bestimmt was für mich dabei. Das Spektrum ist schon so groß, dass ich mir auf keinen Fall alles anhöre. Ne?
Kannst du da mal so ein Beispiel sagen, für was, wo die im Grunde anhand von Medien aufzeigen, was, worum es im christlichen Glauben geht? Also nur, dass man mal so ein Beispiel dafür hat.
Also eine Sache, die mich mal, ich mache mal noch einen kurzen Einschub und dann nenne ich ein Beispiel, was mich total fasziniert hat. Manchmal muss man sagen, dass sie natürlich auch, weil das eine amerikanische Webseite ist, amerikanische Nachrichten und Begebenheiten und Sachen, die da drüben gerade im Gespräch sind, behandeln, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. So, ne? Also da ist auch, ich klicke mir da auf keinen Fall jeden Artikel an, sondern guck so ein bisschen. Aber sie haben auch tatsächlich, finde ich, einen weiten Horizont. Sie hatten damals zur Schuldenkrise mit Griechenland, hatten sie einen tollen Artikel, Blogartikel mit dem Namen Forgiveness is Greeks and Germany's Only Hope, wo sie von irgendwelchen Bankern, was, also oder Finanzökonomen oder wie die da heißen, also Wirtschaftsökonomen, Aussagen gemacht hat, dass bei einer Schuldenkrise einer gewissen Höhe nur noch Schuldenerlass der einzige rationale Weg ist, damit umzugehen. Auch ein bisschen die Geschichte, wie nach dem Zweiten Weltkrieg Griechenland Deutschland die Schulden erlassen hat, die ja da im Zweiten Weltkrieg unglaubliche Schäden angerichtet haben und auch Griechenland als Bad Bank benutzt haben, um Nazi-Kredite zu finanzieren und so weiter. Und dass Griechenland nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit den anderen Siegermächten Deutschland da vergeben hat, während Deutschland ja jetzt im Umkehrschluss sehr streng war mit den Rückzahlungsmodalitäten. Aber das Interessante ist, dass sie diese ganzen überhaupt nicht christlichen Ökonomen nehmen und Zitate von denen bringen und dann sagen, und ist das nicht das, was auch in der Bibel steht? Und es ist erstaunlich, wie was die über Vergebung hier im ganz konkreten Schuldenbeitrag sagen, wie das übertragbar ist auf das, wie unser Verhältnis zu Gott ist, dass wir nur durch Vergebung überleben können. Wenn die, genau. Also das war so ein, das hat mich echt fasziniert, dass die auch Europa da im Blick hatten. Aber es ist ansonsten, also Klassiker sind irgendein Pixar-Film, dann nehmen sie sich den Pixar-Film und dann finden sie darin Wahrheiten des Evangeliums. Also da kannst du die Uhr nachstellen. Also wenn so, ich glaube, sie haben sogar ein Buch rausgebracht, The Gospel According to Pixar, wo sie da das okay. Mal so sammeln. Und David Saul macht das immer mit, der kennt sich wahnsinnig gut aus, was Musik angeht. Der macht das immer mit irgendwelchen Bands oder so. Also als Leonard Cohen verstorben ist, hat er Lieder von dem analysiert und geguckt, wo der biblisch beeinflusst war und wo sich Sachen, die er aus seinem jüdischen Hintergrund haben, wo die wieder auftauchen. Also das finde ich, wie gesagt, die sind sehr popkulturell nah und kommt dann aber immer zu Jesus und das macht mir einfach Freude.
Ich habe eine Predigt noch von oder einen Vortrag von dem David Saul.
Ja.
Anglikaner sind sie, glaube ich, ne?
Er ist Anglikaner, genau.
Und er hat eine Predigt auch so zum Thema, glaube ich, Gesetz und Evangelium und er hat es damals mit den Fitbit-Armbändern. Weiß nicht, ob die alle diese Schrittezähler, ne? Mhm. Er sagte immer, wenn er jetzt Anglikaner, dann auch Kommunionshelfer und wenn er da vorne, wenn sie das Abendmahl austeilen, immer mehr haben quasi, sieht man dann am genau. Altar diese Fitbit-Armbänder.
Tracken sich und alles wird gezählt.
Und am Ende des Tages kann man dann sehen, ob du auch die Leistung erbracht hast. Also wie sehr quasi in unserem Alltag und Kultur er nennt das Little L Law, also das kleine Gesetz, nicht das große Gesetz Gottes in der Bibel.
Aber unser Ersatz dafür, das große Ersatz Gesetz dafür. Gottes ist, wird sozusagen verdrängt. Mhm. Aber also es gibt auch Bücher von, die geben auch Bücher raus. Und ich glaube, Law and Gospel ist ein auch kurzes Buch von, ja, was er mit rausgegeben hat. Das ist auch sehr empfehlenswert. Und die These ist, dass zwar die Leute sich für das große Gesetz Gottes nicht mehr interessieren, aber dafür kleine, er nennt es eben dieses, was du sagtest, Little L Law, Ersatzgesetze schaffen, die sozusagen das, was Gottes Gesetz früher gemacht hat, diese Funktion übernehmen. Nämlich mir zu zeigen, wie ich ein gutes Leben führe und ein guter Mensch bin und wie ich mich dann von den anderen unterscheide und so weiter und so weiter. Und ja. Es gibt auch, das sollte man vielleicht dazu sagen, es gibt auch zwischen diesen Sachen gibt es auch manchmal so Berührungspunkte. Also Chad Bird wird da auch, taucht da auch auf und so. Also die hängen, das ist so eine Art Netzwerk. Aber ich, also bei The Mockingbird bin ich oft verblüfft, wie die gucken sich einen Film an, den ich manchmal auch gesehen habe, und dann finden die darin was, wo ich denke, oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Und danach denke ich, ja klar, das, ja.
Ich mache jetzt mal so einen kompletten Sprung.
Mach mal.
Machen
wir was Deutsches.
Genau, ich wollte was Deutsches machen, aber auch was total Nerdiges. Ich habe mir noch ein 500 Jahre altes Buch im Sommer mal reingezogen.
Das ist noch nicht ganz 500 Jahre alt, oder?
Nee, noch nicht ganz. Aber ich habe mir was von Philipp Melanchthon angeguckt. Und das denkt man, oh. Es gibt sowas, das nennt Theologen kennen das alle. Wer keine Theologie studiert hat, denkt vielleicht, oh, was kommt jetzt? Eine Dogmatik. Eine Dogmatik ist eigentlich was total Tolles, weil manchmal fragt man sich ja, was glauben Christen eigentlich? Wie kann man das irgendwie mal zusammenfassen, was Christen eigentlich glauben? Und das nennt man so eine Dogmatik. Also da ist eigentlich alles zusammengefasst, was Christen glauben. Und die allererste von denen.
Die erste evangelische.
Die erste evangelische und auch die, so ein bisschen auch das Genre begründend, so, die hat der Philipp Melanchthon mal geschrieben. Das war quasi der Buddy von dem Martin Luther. Also die waren schon, auch wenn er ein bisschen jünger war. Und das schon die Einleitung ist total cool, weil da hatte dein Gedanken, den Gedanken will ich einfach mal vorstellen, den ich super fand. Der schreibt nämlich, im Grunde ist es eine Auslegung vom Römerbrief.
Ja, genau, das muss man vielleicht fairerweise sagen. Also, wenn man heute in den Laden geht und nach einer Dogmatik fragt, kriegt man ein Buch, in dem systematisch geordnet so alle großen wichtigen Themen des christlichen Glaubens drin sind. Und das ist da noch ein bisschen anders. Also, der beschränkt sich eigentlich noch mehr. Also er sagt jetzt nicht viel zur Schöpfung der Welt oder sowas, genau.
Er erklärt im Grunde, was der christliche Glaube ist, anhand des Römerbriefes.
Ja, genau.
Und das macht er sehr bewusst. Also das schreibt er auch im Vorwort. Er sagt, na, was hat denn der Paulus gemacht, als er den Römerbrief geschrieben hat? Das wissen vielleicht auch viele Hörer gar nicht. Paulus hat ja sehr viele verschiedene Briefe geschrieben, die wir in der Bibel finden, die auch verschiedenen Charakter haben. Und der Römerbrief ist der längste. Deswegen ist er auch der erste in der Bibel, weil die der Länge nach angeordnet sind. Und der ist deswegen besonders, weil er eigentlich immer die Gemeinden kennt, an die er schreibt. Die hat er meistens gegründet und aufgebaut und dann schreibt er ihnen nochmal einen Brief.
Und zwar oft zu einem konkreten Problem, was er gerade sowieso mit ihnen diskutiert oder wo er gehört hat, dass es da diskutiert wird. Und das ist beim Römerbrief anders.
Anders. Er war nie in Rom, er will bald die Gemeinde in Rom besuchen und deswegen schreibt er ihnen quasi diesen Römerbrief, um sich mal in Anführungsstrichen vorzustellen, zu sagen, darum geht's doch bei uns Christen. Das ist doch der christliche Glaube. Und deswegen hat der Römerbrief so einen Charakter, selbst wie so ein kleiner Glaubenskurs. Also ist der Römerbrief
sehr grundlegend
erklärt, worum es geht. Und Philipp Melanchthon sagt, Moment mal, wenn der Paulus es schon nicht nötig hatte, in seinem Römerbrief zu allen Fragen und Themen was aufzuschreiben, vielleicht ist das auch ein Argument für uns, wenn wir jetzt was aufschreiben, was Christen glauben, dann müssen wir auch nicht alle komischen Spekulationen führen über die genauen Einzelheiten, zum Beispiel der Trinitätslehre. Das führt Melanchthon als Beispiel an. Und das passt sehr gut zu dem, was wir letztes Jahr gemacht haben, zu dieser Heidelberger Disputation vor zwei Folgen, weil da auch Luther so ein Anliegen ist, das haben wir gar nicht so genau entfaltet, zu sagen, hört euch immer auf, über Gott zu spekulieren, orientiert euch lieber daran, wie Gott sich in der Bibel und vor allen Dingen am Kreuz sich vorstellt. Und das ist so das, was dem Philipp Melanchthon in diesem Buch so wichtig ist. Und man kann es auch gut auf Deutsch lesen und das... Und man ist sogar, also man muss gar kein Theologe sein, um das zu verstehen. Das ist ein anspruchsvollerer Text, aber
es ist eine Art Römerbrief-Auslegung. Trotzdem, du hast gesagt, das ist so ein bisschen nerdig-theologisch. Ich will dann doch jetzt nochmal in die Kerbe hauen und eine nerdig-theologische Frage stellen. welche Ausgabe denn? Denn, also Luther war ja begeistert davon und sagt, dass Melanchthon
beste Buch.
Überhaupt klüger ist als er und das sei sowieso sein bestes Buch. Allerdings hat Melanchthon es immer wieder überarbeitet. Es gibt also verschiedene Ausgaben.
Und aber, nicht besser gemacht.
Genau, aber unter vielen Theologen wird gesagt, eigentlich ist er nicht besser geworden, sondern tatsächlich die erste Ausgabe ist die beste.
Die erste Ausgabe ist die beste.
Das ist die 21, ne? Oder?
Genau, ja. 1521. Machen wir noch einen Link mit rein. Gibt eine gute Ausgabe auch zu, kann man gut lesen. War so ein meiner kleinen.
Genau, das kann man auf Deutsch oder Latein lesen, wie man es möchte.
Hast du noch was?
Ja, ich habe noch. Wie viel Zeit haben wir noch?
5 Minuten.
Also, ich habe noch 2 Bücher, bei denen ich gerade drinne stecke. Ich erzähle mal von dem einen, weil das gibt's auch als Film, aber den Film habe ich mir bis jetzt bewusst ferngehalten. Das ist eine Empfehlung, wo ich auch tatsächlich über Mockingbird drauf gekommen bin. Und zwar Weltliteratur. Die Elenden. Und jetzt
wird es. Miserable?
Ja, genau. Ich kann kein Französisch. Die Elenden von Victor Hugo. Genau.
Musical.
Richtig, das gibt es. Es ist mehrfach verfilmt. Es ist auch als Musical verfilmt mit Hugh Jackman und Russell Crowe und so weiter. Und das ist überhaupt ein tolles Buch. Vielleicht, es ist auch ein bisschen lang und wenn man sich nicht so gut in französischer Geschichte
auskennt. Wie viele Seiten hat das denn?
Keine Ahnung.
Ich glaube, länger als meine Doktorin.
Das Problem ist, ich lese es als E-Book, da kann ich das jetzt mit der Seitenzahl gar nicht sagen. Aber es ist schon nicht kurz und knapp. Und es gibt immer wieder Anspielungen auf irgendwelche französischen geschichtlichen und politischen Umwälzungen, von denen ich auch keine Ahnung habe und wo ich immer denke, ja, das muss ich mir nochmal angucken. Aber davon unabhängig ist die Geschichte auch gut. Es geht um einen ehemaligen Sträfling, der durch Glück zu Geld kommt und wie der einerseits versucht, mit dem Geld was Gutes zu machen und Leuten zu helfen. Er hat ein junges Mädchen, die er quasi als Tochter annimmt. Und die zwischen der und einem jungen Mann gibt es auch eine Liebesgeschichte. Wobei schon eben dieser ehemalige Sträfling eigentlich die Hauptfigur ist, würde ich sagen. Und gleichzeitig droht auch seine Vergangenheit, ihn immer wieder einzuholen. So, also die Geschichte an sich ist schon mal gut und schön und romantisch und auch spannend und alles. Und jetzt kommt das, worauf Mockingbird hingewiesen hat, dass es gibt 2 große Einflüsse im Leben dieses Sträflings, 2 Menschen. Und die sind eigentlich wie das persongewordene Evangelium und die Gnade Gottes, beziehungsweise das persongewordene Gesetz. Das erste ist ein Bischof, der diesen Sträfling aufnimmt. Also das ist ein ganz armer Bischof, der sich eben dadurch auszeichnet, dass ihm Prunk und Ruhm und Ehre und sowas alles unwichtig ist und dass er tatsächlich eher die ganzen Bauern auf ihren Dörfern in seinem Bistum besucht, auch wenn da Räuberbanden rumvagabundieren und er sagt aber, nee, ich muss zu denen und so weiter. Also er ist wirklich für seine Gemeinde da. Gewährt also diesem ehemaligen Sträfling Unterschlupf. Und das macht den schon völlig erstaunt, weil er sagt, warum habt ihr denn keine Angst und ihr habt die Tür gar nicht abgeschlossen und so weiter. Der begegnet ihn mit so viel Freundlichkeit und der Sträfling merkt auch, dass er den Abendmahlskelch da gar nicht wegschließt und so weiter. Und das beeindruckt ihn also tief. Und dennoch steht er in der Nacht auf und es kämpft in ihm. Und dann klaut er doch das Abendmahlsgeschirr und haut ab, weil er halt Geld braucht. Und wird gefasst und zu dem Bischof zurückgebracht, der ja nun erlebt hat, wie seine Güte ausgenutzt wurde und wie sein Vertrauen ausgenutzt wurde und so. Und dann sagt der Bischof zu den Soldaten, das ist gut, dass ihr ihn zurückgebracht habt. Ich hatte ihm hier Silbergeschirr mitgegeben, aber ich habe noch was vergessen. Und dann holt er noch den anderen Kelch raus und drückt ihm den in die Hand. Also dieser Bischof ist wirklich die personifizierte Liebe Gottes, die selbst dem, der ihn ausgenutzt hat, nochmal einen Nachschlag mit Güte und so weiter begegnet. Und das beim zweiten Mal besiegt es das Böse in dem Sträfling. Also beim ersten Mal hat es noch so gekämpft und so weiter, aber da, man merkt, wie das sein Leben so beeinflusst, wie er von da an auch versucht, auch so zu leben und das anderen weiterzugeben. Und wie gesagt, er kommt dann auch zu Geld und wird erfolgreich und versucht immer Leute zu fördern und den Arm zu geben und so weiter. Und dann gibt es aber den Gegenspieler sozusagen, einen Polizisten, der sozusagen das Gesetz verkörpert. Ja, alles muss nach Vorschrift sein, alles muss richtig sein. Und dieser ehemalige Sträfling kommt unter neuem Namen, wird er wohlhabend und so weiter. Und es darf eben keiner rauskriegen, dass er eigentlich ehemaliger Sträfling ist, weil dann wäre sein Ansehen weg und so weiter. Und dieser Polizist kriegt das raus, beziehungsweise verdächtigt es erst und kämpft eben dagegen an. Und was ganz gut ist, dieser Polizist wird eigentlich nicht als heuchlerischer Pharisäer dargestellt, ja, der das Gesetz nur auf andere anwendet, sondern auch auf sich selbst. Also irgendwann denkt er, er hat den zu Unrecht angeklagt, weil woanders jemand gefasst wird und als dieser Sträfling identifiziert wird. Und daraufhin denkt er, er hat jetzt einen Fehler gemacht, dass er dem das immer vorgeworfen hat. Und daraufhin zeigt er sich also selber an und man merkt, dass er sozusagen das wirklich ganz ernst nimmt, aber dass das Gesetz eben nur Tod bringt, ja. Und als der andere das dann mitkriegt, stellt er sich, damit nicht dieser Unschuldige für ihn. Also das ist eine tolle Geschichte und man kann dann ja mal gucken, wer zum Schluss gewinnt, die Gnade oder das Recht.
So viel mal für heute. Wir hätten noch
mehr.
Und
wie gesagt, ich habe mich extra dem Film und dem Musical bis jetzt verweigert, weil ich erst das Buch lesen wollte. Aber Malte, da könntest du mal im Film mehr Ahnung haben als ich. Da kann man sich das dann eben auch in Kurzform und noch mit Gesang anhören.
Das war unser kleiner, was wir in 2018 gesehen, gelesen und gehört haben.
Und was uns Freude gemacht hat.
Was uns Freude gemacht hat, dabei ja, gibt ja auch viel anderes. Wie ist das bei euch? Habt ihr irgendwas?
Oh ja, da bin ich gespannt.
Genau.
Also, ich habe zwar keine Zeit, aber
Lust.
Neugierig. Ja, naja, doch. Also das finde ich immer, ich kaufe mir immer mehr Bücher, als ich dann lese. Das ist wirklich ganz schlechte Angewohnheit. Also ich für neue Tipps bin ich immer dankbar.
Schreibt uns das und vielleicht schreibt ihr auch das runter über den Twitter-Feed oder unter den Facebook Beitrag, dann können nämlich andere das auch noch mitlesen.
Ja, sehr
dann können
gut.
wir das quasi alle gegenseitig so ein bisschen teilen und jeder schreibt so, was er in 2018 gesehen, gelesen oder gehört hat und empfehlen kann. Und das finde ich immer sehr bereichernd, solche Austausche. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Und wenn ihr noch mal Ideen habt für Themen für das neue Jahr jetzt, dann schreibt uns die gerne unter tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit der E oder unter Facebook und Twitter und dann bis in 2 Wochen wieder.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.